Ehe wir auf dieses Gebiet zu sprechen kommen, wollen wir uns heute Abend ein wenig mit Gebetshindernissen beschäftigen. Es gibt eine Möglichkeit im Leben, richtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Gott fragen, was wir tun sollen und ob wir es tun sollen. Aber es gibt Gebetshindernisse. Es gibt, so sagt die Bibel uns, auch verkehrte Beweggründe beim Beten. Der Text in Jakobus Kapitel 4, Vers 2 und 3. Ihr seid begierig und erlanget's damit nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet. Nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Man kann also unter Umständen verkehrt beten, übel bitten. Wir wollen natürlich wissen, wie sieht das ganz praktisch aus. In Ergänzung dazu lese ich Johannes Evangelium Kapitel 14, den Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Die erste Frage, die ich mir stellen müsste, ist bei meinem Gebetsanliegen, das ich Gott vortrage, ist das eine Sache, wenn Gott sie erhört, dass dadurch der Name Gottes verherrlicht wird, oder geht es mir nur um meinen Vorteil, um mein Ansehen, um meine Bequemlichkeit? Ich wollte heute Abend die Begebenheit zu Ende erzählen, die ich das letzte Mal angefangen hatte, von jener Dame, die mir persönlich Folgendes berichtete. Sie betete viele Jahre für ihren Mann. Die Dame selbst war gläubig, der Mann hat vom Glauben nicht viel gehalten, ging der ganzen Sache aus dem Weg, und sie war ziemlich entmutigt festzustellen, obwohl sie immer gebetet hat, Herr Jesus, hilf doch, dass mein Mann auch zum Glauben kommt, war von einer Gebetserhörung nie etwas festzustellen. Bis diese Dame eines Tages über sich selbst eine neue Erkenntnis gewonnen hat. Niemand kann über sich selbst eine neue Erkenntnis gewinnen, es sei denn, dass der Heilige Geist uns dazu die Augen öffnet. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Nach Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, auch in alle Wahrheit über uns selbst. Und wenn der Heilige Geist uns etwas sagt, uns Schuld in unserem Leben aufdeckt, ein Fehlverhalten zeigt, dann haben wir keine Entschuldigung mehr, dann werden wir auch keine Argumente anführen, um uns zu verteidigen, dann werden wir schlicht und einfach zugeben, jawohl, so ist es. Und wir werden sofort die Frage stellen, wie kann es besser werden? Diese Dame erzählte mir, dass sie an einem Tag die Erkenntnis bekam, und bei dieser Verkündigung hat der Geist Gottes zu ihrem Herzen gesprochen. Sie stellte fest, dass der Beweggrund, warum sie um die Bekehrung ihres Mannes gebeten hat, eigentlich Selbstsucht war, eigene Bequemlichkeit. Insofern, sie sagte sich, wenn mein Mann gläubig wird, dann wird er nicht mehr spotten, wenn ich zu Tisch bete. Dann wird er mir das Leben nicht schwer machen, wenn ich den Gottesdienst besuchen will an Gottes heiligem Ruhetag. Dann wird er nichts dagegen haben, wenn ich in der Bibel lese. Dann wird er mich sogar zum Gottesdienst in die Kirche hinfahren. Dann werden wir den Lebensweg gemeinsam gehen und alles wird viel einfacher sein. Es ging ihr also nicht bei der Erhörung dieser Bitte darum, dass der Name Gottes verherrlicht wird, sondern es ging ihr ganz schlicht und einfach um ihren Vorteil, um ihre Bequemlichkeit. Und als sie das erkannte, ging sie erschüttert nach Hause und bekannte dieses Fehlverhalten Jesus im Gebet. Herr Jesus, mir ist heute klar geworden, dass ich aus ganz selbstsüchtigen Beweggründen nur um meiner Vorteile willen, um meiner Bequemlichkeit willen, um die Bekehrung meines Mannes gebetet habe. Das tut mir sehr leid. Ich bitte dich jetzt, dasselbe erneut. Sprich du zum Herzen meines Mannes, dass er zum Glauben kommt, aber es geht mir jetzt nicht mehr um meine Bequemlichkeit. Herr Jesus, wenn mein Mann nicht zu dir Ja sagt, dann kannst du ihn niemals retten. Und er wird verloren gehen für die Ewigkeit. Ich bitte dich, erhöre dieses Gebet. Nicht, damit ich einen Vorteil habe oder ein bequemeres Leben, sondern dass dein Name verherrlicht wird. Die Dame erzählte mir, dass etwas sehr Merkwürdiges geschah. An diesem Abend kam ihr Mann nach Hause und sagte, hör mal, du gehst doch samstags zum Gottesdienst. Darf ich das nächste Mal mitkommen? Sie dachte, sie hört nicht richtig. Ja, selbstverständlich, du willst mitkommen? Ja, ich wollte mal mitkommen. Und so kam er mit, zum ersten Mal. Sie betete während der Wortverkündigung, lieber Gott, lass etwas gesagt werden, was mein Herz und das Herz meines Mannes erreicht. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, dieser Mann hat sich von diesem Tag an für das Wort Gottes interessiert. Er bat darum, dass er gründlich unterwiesen wird in den Aussagen der Heiligen Schrift. Und ich denke, es waren knapp 2 Jahre dann vergangen, dann hatte der Mann den Wunsch, dass er auch getauft wird. Er wollte Jesus nachfolgen in allen Dingen und wollte sich taufen lassen durch Untertauchen, so wie Jesus auch getauft worden war. Was war die Wende? Die Wende bestand darin, dass diese Dame erkannt hat, ich habe aus selbstsüchtigen Beweggründen gebetet. Sie hat diese Sünde Jesus im Gebet bekannt. Und sie hat fortan gebetet, Herr Jesus, es geht mir nicht um meinen Vorteil, dein Name soll verherrlicht werden. Der verkehrte Beweggrund kann also ein Hindernis sein, warum Gott meine Gebete nicht erhört. Oder verborgene Sünde, die Aussage Jesaja 59, Vers 1 und 2. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. In diesem Augenblick denke ich an den Bericht von jenem Häuptling in Afrika, der die Botschaft von Jesus Christus gehört hat. Und eines Tages kam er zum Missionar und erklärte Folgendes. Ich hatte einen Traum. Und dieser Traum hat mir geholfen, dass ich den Zusammenhang richtig sehen konnte. In diesem Traum hat eine Stimme vom Himmel zu mir gesprochen. Und ich habe eine Hand gesehen, die sich vom Himmel herab zu mir geneigt hat. Und die Stimme hat mir gesagt, ergreife diese Hand und du wirst gerettet. Der Häuptling bekannte, es hatte Schwierigkeiten, diese Hand zu ergreifen. In meiner linken Hand hielt ich meinen Götzen und in meiner rechten Hand hielt ich mein Gold. Ich sagte mir, natürlich, gerettet werden will ich. Und so habe ich den Götzen fahren gelassen und habe der Hand vom Himmel meine Hand gereicht. Aber ich konnte nur eine Hand reichen, weil in der anderen Hand immer noch das Gold war. Ich habe festgestellt, dass ich die Hand nicht lange festhalten konnte. Schließlich habe ich auch das Gold fahren lassen. Und dann wurde ich gerettet. Ich weiß nicht, was das Verborgene in deinem Leben ist, das es unter Umständen gibt, die Verschuldung, die uns trennt von unserem Gott, die Sünde, die sein Angesicht vor uns verbirgt. Und ich will hier in diesem Zusammenhang betonen, es gibt bewusste Sünde und es gibt unbewusste Sünde. Und es besteht ein Unterschied, ob ich an einer bewussten Sünde absichtlich festhalte, weil ich sage, mir gefällt's, ich will's nicht bleiben lassen. Lieber Gott, du darfst mir alles nehmen, nur das eine, das darfst du mir nicht nehmen, das macht mir Freude. Niemand braucht Angst haben, dass Gott ihm etwas nimmt, was ihm Freude macht. Gott zwingt uns nicht. Gott könnte mich zwingen, er tut's nicht, er respektiert meine freie Willensentscheidung, weil er an erzwungenem Gehorsam einfach keine Freude hat. Wenn wir uns also bewusst an etwas Verkehrtem festhalten, dann dürfen wir mit dieser verkehrten Gewohnheit, mit dieser Charakterschwäche oder was immer das ist, sogar ins Grab sinken. Gott lässt uns die Freude. Aber wenn wir wirklich ein erfülltes Leben leben wollen, ein Leben in Fülle, ein großartiges Leben, ein Leben in Freiheit, dann dürfen wir Jesus bitten und er schenkt es uns. Ein drittes Gebetshindernis, Markus Kapitel 11, Vers 25 und 26. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas wider jemanden habt, auf das auch euer Vater im Himmel euch vergebe, eure Übertretungen. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Gott kann mein Gebet nicht erhören, wenn ich Hass, Ärger und Unversöhnlichkeit in meinem Leben zeige. Ich denke an jenen älteren Herrn, dem ich begegnet bin. Er sagte mir, mein Bruder hat Verleumdungen über mich verbreitet. Ich habe mir geschworen, dass ich kein Wort mehr mit meinem Bruder rede. Er ist für mich Luft. Ich fragte diesen Herrn, beten Sie ab und zu mal das Vaterunser? Ja, ab und zu bete ich es mal. Können Sie das Vaterunser laut mal her sagen? Er sagte, warum nicht? Das ist zwar seltsam, was hat es jetzt mit diesem Thema zu tun? Er sagte das Vaterunser her und kam dann zu dem Satz, den wir alle kennen, und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Halt, hier lügen Sie. Wieso? Sie sind unversöhnlich, Sie haben Ihrem Bruder nicht vergeben. Wenn Sie das Vaterunser beten, sprechen Sie die Unwahrheit. Der Mann sagte lang nichts mehr. Er sagte, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Das stimmt, ich bin unversöhnlich. Das bedeutet, von dem Tag an, von dem dieser Mann unversöhnlich war, seinem Bruder gegenüber und nicht zur Vergebung bereit, konnte Gott ihm diese Bitte nicht erhören, denn es heißt ja, vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und für mich ist es interessant zu lesen, was unmittelbar nach dem Vaterunser in Matthäus 6, Vers 14 und 15 steht. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Gottes Vergebungsbereitschaft hängt von meiner Vergebungsbereitschaft ab. Wenn ich nicht vergebe, sieht Gott keinen Anlass, mir zu vergeben. Und so kann sich in meinem Leben rasch Schuld anhäufen. Das Vergeben, das ist nicht unsere starke Seite, aber Gott weiß um unsere menschliche Natur. Und so hat er ein Versprechen gegeben, wir haben das letzte Mal gelesen, Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Mit dieser Verheißung hole ich mir Vergebungskraft. Wenn ich zur Erkenntnis komme, ich sollte dem Betreffenden vergeben. Und Gott hat mir immer noch die Vergebungskraft geschenkt. Die menschliche Natur reicht nicht aus, um alles zu vergeben. Ein weiterer Hinderungsgrund, warum Gott unsere Gebete unter Umständen nicht erhören kann, steht in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Desgleichen, ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebe dem weiblichen als dem schwächeren Geschlecht seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Wenn ich also den Ehepartner falsch behandle, dann kann das unter Umständen ein Gebetshindernis sein. Mein Benehmen im häuslichen Kreis, im Familienkreis kann ein Hindernis sein, wenn lieblose Worte fallen. Da war mittags das Essen angebrannt. Wutentbrannt stand der Vater vom Tisch auf und lief hinaus. In der Küche saßen am Tisch noch der Junge und die Frau, die Mutter. Schließlich meinte der Junge, als der Papa draußen war, Mama, Es tut mir so leid, dass wir den Papa geheiratet haben. Jetzt läuft er mal wieder raus. Es kommt darauf an, wie wir unsere Familienangehörigen behandeln, wir Ehemänner. Auf der anderen Seite müssen die Männer oft lieblose Vorwürfe und Worte der Kritik beinahe zu jeder Mahlzeit von ihren Frauen hören. Das können Gebetshindernisse sein, Gründe, warum Gott mein Gebet nicht erhören kann. Und wir sind da oft die perfektesten Schauspieler. Da hatte sich eine Familie, ein Familienkreis zum Besuch angemeldet, bei einer anderen befreundeten Familie. Man hatte vorher in der Familie, die den Besuch empfangen wollte, genaue Verhaltensmaßregeln ausgegeben. Da wurde alles auf Hochglanz gebracht und da wurde gutes Essen auf den Tisch gebracht. Und die Familie wurde sehr freundlich empfangen. Man hat gelacht, man war fröhlich, man übte Gastfreundschaft, man hat einige sehr gemütliche Stunden verlebt. Schließlich hat sich der Besuch wieder verabschiedet. Der Besuch meinte: Herzlichen Dank. In eurem Kreis hat es uns gut gefallen. Ihr seid wirklich eine glückliche Familie. Als sie draußen waren, standen die anderen oben hinter dem Fenster, hinter dem Vorhang. Der Mann sagte zu seiner Frau: Da geht die glückliche Familie. Wobei sie nicht wussten, ob die wirklich glücklich waren. Ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, ob das eine Eigenart ist, aber häufig ist es so, wenn man mit einem Ehepartner spricht, dass der andere Ehepartner im Beisein seines Ehepartners, dem Dritten gegenüber, allerlei unfreundliche Worte gebraucht und seinen Ehepartner heruntersetzt mit den Worten: Sie sollten mal meine Frau erleben. Sie sollten mal meinen Mann kennenlernen unter bestimmten Situationen. Und dann kommt eine lange Liste. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, dass eine Ehe zusammenhält und was man sich davon verspricht, einen Ehepartner in Gegenwart eines anderen herunterzusetzen. Und es kann vorkommen, dass außerhalb des Heimes, in einem bestimmten Kreis, in dem man sich aufhält, die schönsten Worte fallen, dass man sich das Händchen gibt und sich verliebt anschaut. Das alles ist kein Ersatz für Lieblosigkeit im Heim. Wenn es zu Hause nicht stimmt, dann kann es unter Umständen ein Hinderungsgrund sein, warum unsere Gebete nicht erhört werden. Die Bibel sagt's, sonst wüssten wir das nicht. Und ich bin immer so froh über die Auskünfte, die die Bibel gibt. Denn dieses Buch ist uns ein Spiegel. Und die Aufgabe eines Spiegels besteht lediglich darin, mir zu sagen, was an mir nicht richtig ist. Ob alles stimmt. Fünftens, ich muss bereit sein, den Willen Gottes zu befolgen. Wenn ich den Willen Gottes kennenlernen will, dann muss ich selbstverständlich bereit sein, ihn zu tun, denn warum sollte ich sonst nach ihm fragen? Nur Neugierde halber wird Gott mir nicht antworten. Mir sagte ein Vortragsbesucher, ein sehr intelligenter Herr, sehr freundlich, sehr gebildet: Herr Hassel, ich werde in Zukunft nicht mehr regelmäßig kommen. Er kam noch einmal. Er wusste, was Anstand ist. Er nannte mir auch den Grund, warum er nicht mehr regelmäßig kommen wollte. Wissen Sie, das mit der Heiligen Schrift, das ist eine eigenartige Sache. Bis jetzt habe ich immer mein Leben gelebt und es war ein ruhiges und ausgeglichenes Leben. Aber seitdem ich diese Abendveranstaltung besuche, da lerne ich in der Heiligen Schrift dieses und jenes kennen. Ich wusste gar nicht, dass das alles drinsteht. Und plötzlich werde ich unruhig. Ich komme zu dem Ergebnis, ich höre da zu viel. Und Sie kennen ja die Redewendung, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Es ist also in dem Fall schon besser, ich komme erst gar nicht mehr so oft, damit ich nicht allzu viel vom Willen Gottes kennenlerne, denn sonst könnte ich eine große Verantwortung tragen. Nun hat Gott hier diese Hintertür verschlossen, weil er die menschliche Natur ganz genau kennt. Ich lese hier die Aussage in Johannes Kapitel 3, Vers 19 und 20. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf dass seine Werke nicht an den Tag kommen. Das Gericht besteht darin, dass die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Gott wird uns danach beurteilen, erstens, was wir gewusst haben und zweitens, was wir hätten wissen können. Die Sache ist also nicht ganz so einfach, wie sich das der Herr da vorgestellt hat. In der Heiligen Schrift, in diesem Buch, lernen wir den Willen Gottes kennen und ich habe im Leben kein besseres Programm kennengelernt als den Willen Gottes. Heute Abend beschäftigt uns der persönliche Willen Gottes. Es liegt nun an mir, mein Leben danach auszurichten oder das nicht zu tun. Gott erwartet von mir, dass ich den Willen Gottes auslebe. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann brauche ich auch gar nicht um den persönlichen Willen Gottes zu bitten. Ich will illustrieren, was damit gemeint ist. Angenommen, da ist ein Autodieb. Er verdient seinen Lebensunterhalt dadurch, dass er in Frankfurt beim Flughafen in der Tiefgarage teure Autos stiehlt, sie umfrisiert, ins Ausland verschiebt und von dem Erlös bestreitet er seinen Lebensunterhalt. Angenommen, dieser Autodieb würde eines Tages die Heilige Schrift in die Hand bekommen, würde in den heiligen 10 Geboten unter anderem lesen, du sollst nicht stehlen. Und er würde diese Aussage zum ersten Mal in seinem Leben lesen. Angenommen, dieser Autodieb würde jetzt hier gehen und würde anfangen zu beten, lieber Gott, du weißt, was mein Lebensunterhalt ist. Ich bitte dich jetzt, zeige du mir, ob das Gebot, du sollst nicht stehlen, auch für mich als Autodieb gilt. Gib mir bitte darauf eine Antwort. Und wenn du mir sagst, das gilt auch für Autodiebe, dann werde ich aufhören, Autos zu stehlen. Dieser Autodieb wird bis an sein Lebensende beten können. Er wird keine Antwort bekommen auf seine Bitte. Denn das Gebot, du sollst nicht stehlen, für wen gilt es? Es gilt auch für Autodiebe. Da gibt Gott keine Extra-Offenbarung. Dinge, die klar und deutlich im Wort Gottes ausgedrückt sind, von denen erwartet Gott, dass wir danach leben. Da brauche ich nicht mehr extra fragen, gilt das jetzt auch noch für mich? Und wenn du mir das zeigst, will ich es tun. Die Bibel ist ein großartiges Buch, auch insofern, dass sie sogar in Kleinigkeiten Auskunft gibt. Sie werden sagen, Kleinigkeiten, naja, was tut es schon? Ist bei Ihnen zu Hause schon mal die Sicherung durchgebrannt? Oder im Auto die Sicherung? Sie wissen, wenn die Sicherung durchgebrannt ist, dann funktioniert der Staubsauger nicht mehr, der Fernseher. Alles, was mit Elektrizität zu tun hat, das kann man nicht mehr benutzen. Die Sicherung, werden Sie sagen, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Sie haben recht. Sicherungen sind nur Kleinigkeiten. Aber wenn sie durchbrennen, die Kleinigkeit macht's aus. Ich denke in diesem Zusammenhang als Illustration, was hier gemeint ist, an ein Erlebnis. Eine Dame sprach mich an und sagte, ich habe da in der Bibel 2 sehr interessante Aussagen gelesen, wenn Sie sie mit aufschlagen wollen. In 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 und 4, die eine Aussage und eine andere Aussage von Paulus, 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Goldschmuck oder Kleiderpracht, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Paulus schreibt, und das hatte die Dame in ihrer Bibel auch gelesen, in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9, desgleichen, dass die Frauen in schicklichem Kleid mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand. Die Dame sagte mir, wissen Sie, Nachdem ich diese beiden Aussagen in der Bibel gelesen habe, ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel steht, komme ich zu dem Ergebnis, dass ich Gott jetzt gar nicht mehr extra fragen brauche, ob ich noch meine Halskette, meine Finger und meine Ohrringe tragen kann. Ich habe die Antwort hier in den Aussagen der Heiligen Schrift gelesen. Ich freue mich, dass die Bibel auch in Kleinigkeiten antwortet. Da möchte jemand wissen, ja, wie soll ich mich verhalten? Welche Rede soll ich führen? Welcher Art soll meine Unterhaltung sein? Ein Beispiel noch aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29. Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern was gut ist und das Nötige fördert, das redet, auf dass es Segen bringe denen, die es hören. Wir verstehen heute noch in unseren Tagen, was darunter gemeint ist. Und wenn wir solche Hinweise in der Heiligen Schrift finden, dann erwartet Gott von uns, dass wir uns danach richten, zu unserem eigenen Vorteil. Aber uns beschäftigt jetzt die Frage, wie lerne ich den ganz persönlichen Willen, den persönlichen Plan Gottes für mein Leben kennen? Der allgemeine Wille Gottes steht in der Heiligen Schrift, aber Gott will jeden Menschen führen. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich arbeitslos werde? Und mir werden 3 Stellen angeboten. Und an allen 3 Stellen könnte ich gleich viel verdienen. Ich kann nur an einer Stelle anfangen zu arbeiten. Lieber Gott, was soll ich denn jetzt machen? Wohin soll ich gehen? Welche Arbeit soll ich annehmen? Gott gibt Antwort auf solche ganz persönlichen Anliegen. Da steht das Angebot Gottes im Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir wissen ja, wie das ist, wenn die Eltern ihre Kinder anschauen. Da genügt manchmal ein Blick und das Kind hat verstanden, was gemeint ist. Wenn 2 sich gut verstehen, sich lieben, ein Blick. Der eine weiß genau, was der andere gemeint hat. Es ist ein dreifaches Versprechen, das hier gegeben wird. Kein anderer als Gott gibt es. Erstens Unterweisung. Ich will dich unterweisen. Das hebräische Wort bedeutet so viel. Gott will unseren Verstand erleuchten. Das zweite, ich will dir den Weg zeigen. Das ist es. Welchen Weg soll ich jetzt einschlagen? Was soll ich tun? Und das dritte, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich beraten, ich will dir sagen, was du tun sollst. Guter Rat ist nicht teuer. Guten Rat können wir bei Gott bekommen. Nun ist das an Bedingungen geknüpft, dieses Angebot. Die Bedingungen lesen wir im Psalm 32 von Vers 1 bis Vers 7. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschwachten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld, verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Die Bedingung heißt, wenn du mit deiner Sündenschuld zu mir kommst, bin ich bereit, dir Sündenschuld zu vergeben. Wenn du dich zu mir hinwendest, dann bin ich bereit, dich zu unterweisen, dich zu belehren, dich zu beraten. Oder die Aussage Psalm 73, Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat, und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Lesen wir noch eine andere Aufforderung Gottes in Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir alle haben einen Verstand. Aber wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern auf den Herrn, der allwissend ist. Bleiben wir bei dem Beispiel, da werden einem Arbeitssuchenden 3 Arbeitsstellen angeboten. Bei einer kann er nur anfangen. Wie soll der Betreffende jetzt beurteilen, ob die Firma, bei der er anfangen will, in einem Jahr noch existiert oder ob sie in einem halben Jahr schon Konkurs macht? Das können wir mit unserem Verstand nicht mehr beurteilen. Aber ein allwissender Gott weiß das und er kann es uns sagen, wenn wir ihn darum bitten. In diesem Zusammenhang gibt es wenigstens 2 Versprechen, die Gott gegeben hat, uns ganz persönlich zu beraten. Sprüche Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 6. Da steht auch wieder die Bedingung und dann das Angebot Gottes. Vers 1 bis 6, Sprüche 2. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Vers 7 auch noch, ihr lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Das ist das eine Versprechen. Gott gibt Weisheit, Weisheit ist mehr als Verstand. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis, dem Aufrichtigen lässt ihr es gelingen. Aber da gibt es vielleicht noch eine markantere Aussage, kürzer formuliert. Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Das gefällt mir. Ich habe Gott mit dieser Aussage und auch mit der anderen Aussage schon oft beim Wort genommen. Wenn aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern gibt jedermann. Zu dem Jedermann gehöre ich auch. Gott tut's gern. Bedingung, ich muss bereit sein, den Willen Gottes zu tun, sonst brauche ich nicht groß nach ihm fragen, wenn ich es hinterher doch nicht tun will. Kommen wir zum Gebet. Wie beten wir? Ich nehme an, dass wir alle im Prinzip dasselbe Gebet beten. Dass wir Gott vielleicht für bestimmte Dinge danken, dass wir ihm dann eine ganze Liste von Bitten vorlegen, dass wir am Schluss Amen sagen. Und wir bezeichnen das als Gebet. Gebet besteht genau genommen aus 2 Dingen, aus Reden und Hören. Meistens sind wir am Reden, fürs Hören haben wir keine Zeit mehr. Und damit fehlt der wichtigste Teil. Wenn ich nun den persönlichen Willen Gottes für mich kennenlernen will, dann geht es nur unter einer Bedingung. Wann spricht Gott? Wie spricht er? Die Bibel sagt es in Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Gott spricht in der Stille zu uns. Wie oft sind wir still? Die heutige Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass wir überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Geschweige denn, dass wir uns stille Zeit reservieren. Wie macht man das? Wenn ich Gott eine Bitte vorlege und um Weisheit bitte, Herr Jesus, wie soll ich's machen? Da gibt's die Möglichkeit, da gibt's die andere Möglichkeit, vielleicht hast du noch eine dritte Möglichkeit, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Ich bitte dich, lass mich das wissen. Wenn ich diese meine Bitte Gott im Gebet vorlege, dann bin ich nach dem Gebet still. Meistens stehen wir nach dem Amen auf, gehen an die Arbeit oder wir legen uns ins Bett. Aber wie soll Gott uns Antwort geben, wenn wir nicht still sind? Bis dahin haben wir immer gesprochen im Gebet. Jetzt müssen wir ja auch Gott Gelegenheit geben, dass er zu uns sprechen kann, und er tut's nur in der Stille. Viele, die das noch nie praktiziert haben, und man muss sich manchmal ein wenig darin üben, sagen, ich habe da ein großes Problem, wenn ich nach solch einem Gebet still bin, kann ich gar nicht still sein. Mir gehen alle Gedanken durch den Kopf. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht sammeln. Was kann man da tun? Da gibt es ein ganz einfaches Mittel. Im Übrigen, das kann sehr gesund sein, wenn einem so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Unter Umständen ist das eine Gelegenheit, die der Heilige Geist benutzt, zu unserem Herzen zu sprechen. Man kann in dieser stillen Zeit, wenn man sich nicht sammeln kann, einmal alles, was einem an Gedanken durch den Kopf geht, stichwortartig auf ein Stück Papier schreiben. Wenn es 5 Gedanken sind, dann schreibt man 5 Stichworte hin. Wenn es 10 verschiedene Dinge sind, die einen gedanklich beschäftigen, dann schreiben wir 10 Einzelheiten auf das Stück Papier. Das Interessante ist, je mehr wir aufschreiben, desto mehr beruhigt sich unser Denken. Punkt 1. Punkt 2. Wenn wir dann die Stichworte uns anschauen, stellen wir fest, dass es sehr häufig Dinge sind, an die der Geist Gottes uns erinnert hat. Endlich konnte er uns daran erinnern, weil wir mal still geworden sind. Vielleicht haben wir irgendwann etwas versprochen und haben es nicht eingehalten. Wir wollten einen Brief schreiben und sind nicht dazugekommen. Und es geht mir durch den Kopf. Ich schreibe also hin, an X den Brief nicht geschrieben. Oder was immer das ist. Und wenn es solche Dinge sind, die unerledigt geblieben sind oder Dinge, die zu tun wären, dann bemühe ich mich, das so schnell wie möglich zu erledigen. Punkt 1. Punkt 2. Man soll Gott, wenn es um ein Anliegen geht und man will die Stimme Gottes kennenlernen, die direkte Beratung, nur immer eine Bitte vorlegen. Nicht 5 Anliegen, nicht 5 Probleme auf einmal, weil es dann sehr schwer ist, auf die Antwort Gottes zu hören. Gott kann sofort Antwort geben. Er kann mich warten lassen. Ich bekomme keine Antwort und bekomme später eine Antwort nach wiederholtem Bitten. Oder aber Gott kann aus irgendeinem Grund schweigen. Ich darf nun ein praktisches Beispiel erwähnen. Wir hatten in Darmstadt eine Verkündigung von der Aktion Die Bibel spricht. Der Raum, der uns zur Verfügung stand, war für die ersten Abende zu klein, nach unserer Meinung, und so wollten wir eine Fernsehübertragungsanlage installieren, damit das, was gesprochen wird, nicht nur zu hören ist, sondern auch auf einem Fernsehbild, einem Fernsehempfänger zu sehen ist, und zwar in einem Untergeschoss dieses Hauses. Die Zeit war sehr knapp und mir wurde freundlicherweise von einer Adventgemeinde eine Fernsehübertragungsanlage zur Verfügung gestellt. Es wurde mir alles bis ins Letzte erklärt. Ich kam nach Darmstadt, habe dort alles genauso aufgestellt, wie es mir erklärt wurde, und da zeigte die Technik mal wieder ihre Tücke. Es klappte nicht. Es war noch ein Elektriker da, ein Fachmann, der sagte, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich fuhr nach Hause, wir hatten nur noch einen Tag Zeit. Und nun überlegte ich mir, was soll ich tun? Ich würde einen Fachmann brauchen, der sich auskennt, Spezialist für Fernsehübertragungsanlagen. Wo bekomme ich einen? Da kam mir die Idee, lieber Gott, das weißt du, ich werde dich jetzt fragen. Ich fuhr nach Hause, habe meine Bibel aufgeschlagen, wie ich das in der Regel tue, weil ich ja Gott beim Wort nehmen will. Jakobus 1, Vers 5, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und ich habe nur mein Problem Gott im Gebet vorgelegt. Ich habe also gebetet, Herr Jesus, du weißt, es geht um die Fernsehübertragungsanlage, ich brauche einen Fachmann. Ich bitte dich jetzt, zeige mir, zu welchem Elektriker ich gehen soll. Du hast gesagt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Ich glaube, dass du mir das zeigen kannst. Und ich danke dir im Voraus dafür, dass du mir das jetzt gezeigt hast. Amen. Nach diesem Amen war ich still, denn Gott spricht nur in der Stille. Und in der Stille bekam ich sofort Antwort. Diesmal brauchte ich nicht lang warten. Gott kann auch sofort die Antwort geben. Die Antwort Gottes lautete: Geh zu dem Elektriker, an dessen Geschäft du so oft mit dem Auto vorbeifährst. Ich wusste genau, wer gemeint war. Ich dachte mir, jetzt wird's spannend. Ich habe alles eingepackt, bin vor das Geschäft gefahren. Der Elektriker war da, ich habe ihm mein Anliegen vorgetragen. Ja, sagt er, selbstverständlich. Er sagt, na, kommen Sie in 2 Stunden wieder. Ich war in 2 Stunden wieder da. Er sagt, es klappt. Bitte überzeugen Sie sich. Einwandfreie Übertragung, tadellos. Sie müssen verstehen, meinte er, ich habe in Frankfurt in der U-Bahn alle Fernsehübertragungsanlagen installiert. Es gibt kaum einen Fachmann, der sich auf diesem Gebiet so auskennt. Ich habe das nicht gewusst. Ich bezweifle, ob das in meinem Ort jemand weiß. Das war ein Fachmann. Gott hat's gewusst. Er hat mich auf dem kürzesten Weg zum richtigen Mann geschickt. Ich habe ihm hinterher sehr gedankt. Es war alles termingerecht rechtzeitig fertig. Sie werden jetzt fragen, ja, wie hört man denn die Stimme Gottes in der Stille? Im Übrigen, das war ein Gebet, da ging es nicht um meinen Vorteil. Ich habe gebetet, Herr Jesus, es geht um deine Sache. Ich bitte dich, hilf. Und wenn du hilfst, wird dein Name verherrlicht. Gott hat mir sofort Antwort gegeben. Nun, es lässt sich nicht ganz so genau sagen, wie man die Stimme Gottes nun tatsächlich hört, aber es gibt einen guten Vergleich. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Das Gewissen sagt einem Menschen normalerweise genau, das ist richtig und das ist verkehrt. Und ich bin sicher, dass keiner hier ist heute Abend, der sagen könnte, ich habe noch nie in meinem Leben die Gewissensstimme vernommen. In meinen Augen ist das Gewissen nichts anderes als letzten Endes die eingebaute Stimme Gottes. Es gibt Menschen, die schlagen ihr Gewissen tot. Da spricht das Gewissen nicht mehr, darüber wollen wir nicht sprechen. Aber genauso deutlich, wie ich die Stimme meines Gewissens vernehme, das mir sagt, tu es nicht, das ist verkehrt, lass die Finger davon, es gehört sich nicht. Nimm den 100-Mark-Schein nicht, der gehört dir nicht. Auch wenn es keiner sieht. Wir haben das alle schon erlebt, irgendwie eine Situation. Genauso deutlich, wie ich die Stimme des Gewissens höre und vernehme, vernehme ich in der Stille die Stimme Gottes. Es mag sein, dass da ein wenig Übung dazu gehört, wenn man es vorher nie getan hat, aber mit Sicherheit vernimmt man die Stimme Gottes. Nun gibt es auch ein eigenes Wunschdenken. Wir wünschen uns etwas. Wir meinen, das, wie wir es uns ausgedacht haben, müsste das Richtige sein. Es kann aber unter Umständen sein, dass mein Wunschdenken dem Willen Gottes genau entgegengesetzt ist. Da meinte jemand, ja, ist es nicht denkbar, dass ich dann die Stimme, die ich da höre, gar nicht von Gott höre, sondern dass das letzten Endes nur mein Wunschdenken ist. Da gibt es noch eine Möglichkeit, das Wunschdenken auszuschalten. Ich habe in diesen Tagen eine Angelegenheit, die ich Gott im Gebet vortrage, und ich habe da auch mein Wunschdenken. Ich lasse Gott mein Wunschdenken ausschalten, auf einem ganz einfachen Weg. Ich sage, Herr Jesus, du kennst mein Wünschen, meine Vorstellungen, meine Ideen. Ich will aber deinen Willen tun. Ich bitte dich jetzt, befreie mich von meinem Wunschdenken. Und ich nehme da das Wort, die Verheißung in Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und ich sage, Herr Jesus, ich traue dir das zu, dass du mir mein Wunschdenken wegnehmen kannst. Tu das jetzt. Ich glaube, dass du das tun kannst. Und ich danke dir, dass du mich davon befreit hast. In diesem Augenblick bin ich von meinem Wunschdenken befreit. Und ich bin restlos geöffnet für das, was Gott mir zu sagen hat. Da gibt es noch ein Argument. Ist es nicht denkbar, dass auf diesem Weg sich der Gegenspieler Gottes einschaltet und mir seine Ideen einflüstert? Dazu kann ich nur aus Erfahrung sagen und aus tiefster Überzeugung in Übereinstimmung mit den Aussagen der Heiligen Schrift. Wenn Gott verspricht, wie wir das in Jakobus 1, Vers 5 lesen, und ich will das noch einmal aufschlagen, weil das so wichtig ist, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt, jedermann. Wenn das der Weg ist, den Gott vorgesehen hat, um mir seinen Willen für mich mitzuteilen, der für mich das Beste bedeutet im Leben, damit ich keine Fehler mache, dann lässt es Gott nicht zu, dass sich der Teufel auf dieselbe Wellenlänge einschalten kann. Wenn Sie den hessischen Rundfunk einstellen auf dem Radiogerät oder im Fernsehen das zweite Programm, dann bekommen Sie das zweite Programm, nicht das erste. Und Sie bekommen den hessischen Rundfunk. Und wenn Sie dann weiter drehen, dann bekommen Sie ein anderes Programm. Wenn Sie genau auf der Wellenlänge eingeschaltet sind. Und so schalten wir uns auf die Wellenlänge Gottes ein. Und Gott kann uns direkt beraten. Ich bete nicht um Zeichen und Wunder. Ich lasse mich direkt beraten, weil ich diesen Weg kenne. Und dieser Weg ist ein großartiger Weg. Ich kenne keinen besseren. Ich brauche mir keine Karten legen. So erkenne ich den Willen Gottes mit Sicherheit nicht. Ich brauche keine Horoskope lesen. Ich brauche mir nicht wahrsagen lassen. Gott hat diese Dinge in der Heiligen Schrift als Gräuelsünden bezeichnet, die schlimmsten Sünden, die es gibt. Ich will den direkten, persönlichen Willen Gottes kennenlernen, den lerne ich jederzeit kennen, wenn ich nach ihm frage. Vor einer ganzen Anzahl von Jahren war es mir persönlich zur Gewissheit geworden, wenn ich das so sagen darf, ich sollte eine Auslandsreise antreten. Nicht, um mich zu vergnügen oder um Urlaub zu machen, sondern um mich fortbilden zu können, um zu lernen, wie ich das Wort Gottes noch besser verkündigen kann. Ich dachte von mir hier gesehen, das muss eine großartige Sache sein. Das ist bestimmt das Richtige, lieber Gott, es muss dein Wille sein. Aber damals wusste ich schon, wie man den persönlichen Willen Gottes kennenlernen kann. Und so habe ich mich niedergekniet und habe gebetet. Herr Jesus, du weißt, dass ich diese Auslandsreise geplant habe, nicht zu meinem Vergnügen. Ich will lernen für deine Sache, um tüchtiger zu werden, dass dein Name verherrlicht wird. Jetzt lass mich wissen. Das war also das große Problem Auslandsreise. Das habe ich in einer Frage formuliert. Herr Jesus, soll ich fahren, ja oder nein? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ob ich 50 Mal gebetet habe oder öfter, ich bekam nie Antwort. Wenn Gott mir auf meine Bitten in dieser Beziehung keine Antwort gibt, habe ich mich nie frei gefühlt, etwas zu unternehmen. Ich habe immer gesagt, Herr Jesus, du trägst die Verantwortung. Ich weiß nicht, warum du mir jetzt keine Antwort gibst, aber ich kann in dieser Sache nichts unternehmen. Solange du mir keine Antwort gibst, mache ich nichts. Ich hätte schon längst mein Visum beantragen müssen, Reisevorbereitungen treffen müssen. Es kam keine Antwort. Ich habe alles bleiben gelassen. Ich dachte mir, naja, wenn ich keine Antwort bekomme, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Nach vier Monaten des Gebets, ohne Antwort, kam Antwort. Die Antwort war sehr seltsam. Du hast in dieser Angelegenheit einen Brief geschrieben, warte die Antwort im Brief ab. Ich hatte tatsächlich an einen Freund im Ausland einen Brief geschrieben, habe ihm alles geschildert, was ich vorhatte. Nach weiteren 4 Monaten kam der Brief. Es waren inzwischen 8 Monate vergangen. Bei Gott laufen die Uhren anders. Als der Brief ankam, wusste ich, da steht die Antwort drin. Ich denke, ich habe gezittert beim Öffnen. Mein Freund schrieb mir, ich habe deinen Brief aufmerksam gelesen, ich befand mich auf einer längeren Auslandsreise. Deswegen konnte ich dir erstens keine Antwort geben. Zweitens, in dieser Angelegenheit wollte ich mich im Gebet vergewissern. Die Antwort, die ich bekommen habe, lautet, du hast etwas sehr Gutes vor, nur ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Warte auf den richtigen Zeitpunkt. Ich habe knapp 4 Jahre gewartet, dann war meiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt wiedergekommen. Und ich habe ernstlich gebetet. Herr Jesus, es geht um dieselbe Reise, dieselbe Absicht, nicht für mein Vergnügen. Dein Name soll verherrlicht werden, ich will lernen. Soll ich fahren, Ja oder nein? Die Antwort kam ja. Nachträglich muss ich sagen, dass Gott mich bestens beraten hat. Wenn ich 4 Jahre früher gefahren wäre, dann hätte ich wohl eine Auslandsreise machen können und gemacht, aber ich hätte bei weitem nicht das lernen können, was ich lernen wollte, weil man das zu der Zeit noch gar nicht hat lernen können. Dann habe ich festgestellt, dass ich nicht nur alles lernen konnte, was ich gern lernen wollte, dass Gott meine Reise Station für Station vorbereitet hatte, dass für meine Unterkunft gesorgt war. Gott hat dafür gesorgt sogar, dass ich mit meinem Geld zurechtgekommen bin. Wir können uns beraten lassen in allen Lebensangelegenheiten. Ich muss der Vollständigkeit halber noch ein anderes, eigenartiges Erlebnis erzählen, um auch eine andere Seite zu zeigen. Es war vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, da war ich in Marburg zu einer Aktion, die Bibel spricht. Da kam ein überraschender Wintereinbruch, es schneite Glatteis. Ich blieb mit meinem Wagen den Reifen stecken. Marburg, wer die Gegend kennt, viele Hügel, Steigungen. Ich habe mich erkundigt, was für meinen Wagen Reifen kosten. Wenn Sie sie sehr günstig bekommen, Winterreifen, Spikes mit Nägel für Eis, wenigstens 400 Mark, 440, vielleicht auch noch mehr. Das ist für mich eine Menge Geld. Ich habe gebetet, Herr Jesus, Wintereinbruch, du weißt, dass ich so viele zu fahren habe, die darauf warten, dass sie abends die Verkündigung besuchen können. Soll ich mir Spikes kaufen, Winterreifen, ja oder nein? Wenn nämlich die Antwort nein ist, dann brauche ich in der Angelegenheit gar nicht mehr beten. Wenn die Antwort ja ist, dann kann ich noch beten, wo soll ich sie kaufen? Ja oder nein? Die Antwort war nein. Ich dachte, ich habe mich verhört. Ich habe den Wetterbericht gehört, weitere Schneefälle waren gemeldet, Frostverschärfung, Glatteis, Schneeverwehungen. Ich habe wieder gebetet, Herr Jesus, es geht um deine Sache. Es ist dein Geld, ich besitze ja letzten Endes nichts. Ich verwalte nur das, was du mir gibst, 400 Mark. Soll ich Winterreifen kaufen, ja oder nein? Antwort, nein. Lieber Gott, es sind Schneefälle gemeldet. Ich habe 4-mal gebetet. Gott hat 4-mal nein gesagt. Und dann habe ich meinen Verstand walten lassen. Ich habe etwas getan, was man nicht tun sollte, aber ich erzähle das hier, damit wir unter Umständen lernen können. Ich habe mir gesagt, lieber Gott, ich werde trotzdem die Winterreifen brauchen, auch wenn du Nein sagst. Wie soll ich denn hier herumfahren? Ich fahre morgen nach Frankfurt und da will ich zusehen, ob ich günstige Winterreifen bekomme. Und ich habe welche bekommen. 400 Mark. Die Winterreifen waren montiert. Am Abend gab es Witterungsumschwung, Tauwetter. Ich dachte, nanu, Tauwetter? Im Wetterbericht wurde gesagt, Warmlufteinbruch, nicht vorauszusehen, wir sind selbst überrascht. Tauwetter. Ich hätte diese Winterreifen in Marburg nicht gebraucht. Ich hätte sie im nächsten Jahr nicht gebraucht. Gott weiß, welche Strecken ich zu fahren habe. Ich habe genau aufgepasst. Mir haben immer die 400 Mark leid getan. Aber nun hatte ich sie, musste ich sie auch fahren im Winter. Ich habe sie im anderen Winter nicht gebraucht und diesen Winter habe ich sie auch nicht gebraucht. Wissen Sie, was das für eine Bewandtnis hat mit diesem Winter? Der mildeste Winter seit 100 Jahren. Das hat Gott damals schon gewusst. Deswegen hat er gesagt, nein, du brauchst es nicht. Ich glaubte es besser zu wissen mit meinem Verstand und habe gesagt, lieber Gott, es wird ja kein Fehler sein, dass ich mir Winterreifen kaufe. Du hast zwar nein gesagt, jetzt habe ich mir welche gekauft. Ich bekenne, ich hätte sie bis zum heutigen Tag nicht gebraucht. Am 15. März muss ich sie abmontieren, da darf man keine Spikes mehr fahren. Ich muss jetzt fahren, dass sie noch ein bisschen abgefahren werden. Ich hätte sie nicht gebraucht. Der Spaß hat mich 400 Mark gekostet. Gott hat es gewusst. Ich muss sagen, So wie Gott mich in meinem Leben beraten hat, hat er mich bestens beraten. Ich nehme mir oft Zeit zum Gebet. Ich nehme die Zeit gern, weil ich wissen will, lieber Gott, wie soll ich es machen? Und wenn ich es dann so mache, wie er mir das sagt, spare ich viel Zeit, weil ich keine Fehlentscheidungen mache. Der Winterreifenkauf, das war eine Fehlentscheidung. Mein Verstand. Die Weisheit Gottes war größer. Meine lieben Freunde, wie kann man den persönlichen Willen Gottes kennenlernen? Tun Sie es. Es gibt viele, die es tun, die aber nie drüber sprechen. Dieses Wissen, wie man den persönlichen Willen Gottes kennenlernen kann, war etwas, was mein Leben praktisch verändert hat, weil ich keine ungewissen Entscheidungen mehr treffen brauche. Das gibt mir eine innere Sicherheit. Ich lege Gott meine Probleme im Gebet vor und ich bin ihm herzlich dankbar, dass er mich hört und erhört. Ich weiß, dass ich an diesem Abend mit Sicherheit nicht alle Fragen beantworten konnte, aber ich denke, dass es doch eine Wegweisung gewesen ist. Und wer immer du bist, mach den Anfang. Lass dich beraten von Gott. Du wirst feststellen, er ist dein bester Freund. Er wird dir das Richtige sagen, weil er dich richtig im Leben führen will. Für dieses Angebot will ich Gott und Jesus Christus heute Abend danken. Wir wollen beten. Liebevoller himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, heute Abend danken wir dir, dass du uns göttliche Weisheit schenken willst. Wo wir oft unseren eigenen Weg gegangen sind, vergib es uns. Wo wir gar nicht auf dich gehört haben, vergib uns auch, wo wir deine Stimme vernommen haben und haben dennoch unseren Willen getan. Wir haben dich beleidigt. Herr Jesus, schalte du unser eigenes Wünschen aus. Wir danken dir, dass du all die Verheißungen in deinem Gotteswort gegeben hast. Und wenn der ein und andere den Anfang macht und dich ganz persönlich nach deinem Willen fragt, dann bist du bereit, diesen Willen dem Betreffenden mitzuteilen. Und wenn du aus irgendeinem Grunde schweigst, dann lass uns wissen, dass du deinen Grund dafür hast und dass es besser ist, dass wir in dieser Angelegenheit nichts unternehmen. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen gerne ohne Widerrede gibt. Wir glauben das. Schenke uns diese Weisheit. Und wir danken dir, dass du dich ganz persönlich um uns kümmerst, dass du ein Gott der Liebe bist. Amen.